Mit der Gesundheit ist es in der Erkältungszeit so eine Sache. Leider bleiben wir Healthcare-Pros von lästigen Atemwegserkrankungen auch nicht verschont. Aus diesem Grund mussten wir leider im November eine kleine Podcast-Pause einschieben. Nichtsdestotrotz sind wir ab sofort wieder monatlich für euch da und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böbber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Heute in einer kleineren Runde. Ich spreche mit dir alleine, Thorsten.
Ja, hallo, heute machen wir mal ein Duett.
Ja, schön, dass du es auch heute zukommst, sonst seien wir immer zu dritt in den Folgen, beziehungsweise in anderen Konstellationen eher zu zweit. Du bist aber heute der absolute Experte für das Thema, was wir eingeplant hatten. Und ich darf auch schon mal verraten, es geht um das Thema Health Literacy, auf Deutsch übersetzt. Bitte korrigier mich, wenn das nicht korrekt ist, aber sollte gesundheitskompetent sein.
Genau, richtig. Und um es gleich einzuordnen, ich bin da jetzt nicht der einzelne Experte sozusagen, sondern wir haben das, worüber wir heute sprechen, in einem Team erarbeitet. Da sind noch andere Kolleginnen und Kollegen dabei, auch von unseren Schwesteragenturen. Dazu gehören auch Angie, Johanna Meiering vom DNA-Team, Larissa von Detten von Current Global und Rolf und ich, also wir sind das Team, das dahinter steht eben. Rolf und Angie hatten wir ja hier auch schon mal, ne?
Genau, ja. Richtig. Und wir haben ja auch sehr lange überlegt, wie wir diese Folge machen, mit wie vielen Beteiligten. Aber es wären so viele Stimmen gewesen, dass wir da gesagt haben, wir picken jetzt eine Person aus.
Richtig, sonst hätten wir immer gedacht, huch, wer spricht jetzt oder wer spricht jetzt? Das wäre ein bisschen blöd geworden.
Ja. Genau. Sehr gut. Vielleicht starten wir erstmal mit den Basics, weil ich finde, Gesundheitskompetenz bzw. Health Literacy, das ist so ein Begriff, was relativ abstrakt ist. Kannst du uns einfach mal ganz basic erklären, was ist Gesundheitskompetenz? Was verstehen wir darunter?
Ja, die Definition von Gesundheitskompetenz ist das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit von uns Menschen, Gesundheitsinformationen erstens abzurufen, zweitens zu verstehen, drittens zu bewerten und viertens anzuwenden, so dass man in unserem Leben eben auch entsprechende gute Entscheidungen für unsere Gesundheit treffen können. Jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Wissen, Motivation und Fähigkeit, dazu gehört logischerweise, dass man zum Beispiel Informationen auch finden muss, also suchen muss. Dazu gehört dann, wenn wir jetzt über Online-Informationen sprechen, auch eine bestimmte digitale Kompetenz dazu, dass man eben Informationen findet. Zu verstehen ist eigentlich klar, dass man eben den Inhalt auch eben versteht. Zu bewerten ist schon mal etwas schwieriger. Also im Prinzip dann auch zu entscheiden, sind die im schlimmsten Fall vertrauenswürdig oder kann ich denen glauben oder treffen die auf mich zu? Und anzuwenden ist dann eben auch nochmal das, was man verstanden und gelesen hat, halt auch in die Tat umzusetzen, um sozusagen entsprechende Entscheidungen auch treffen zu können. Das klassische Beispiel von Gesundheitskompetenz, die Frage an jeden, wer versteht einen Beipackzettel?
Niemand vermutlich.
Ne? Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das ist das klassische Beispiel. Das ist eine Information, die ich ja bekomme zu meinem Medikament, was ich verschrieben bekommen habe, auf Basis dessen ich ja auch unter Umständen bestimmte Entscheidungen treffen soll oder kann. Wenn jemand eine Konsultation eben beim Arzt hat, habe ich alles verstanden, was der mir erzählt hat? Also habe ich es wirklich verstanden? Oder auch, wenn ich irgendwo Informationen lese, verstehe ich, was wirklich damit gemeint ist. Und das ist halt bei vielen nicht gegeben. Und es gibt Untersuchungen, die eigentlich erschreckend sind, wo also die Zahlen variieren so ein bisschen, aber wo gesagt wird, knapp 60% der deutschen Bevölkerung hat eine nicht ausreichende Gesundheitskompetenz.
Mhm. Aber ich glaube, jetzt gerade wie du das schon erzählt hast und ganz am Anfang auch das Thema Motivation aufkam, das ist ja auch direkt schon so eine Hürde. Also es gibt ja Erkrankungen, wo man einfach passiv ist oder auch nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun. Und klar, da kommst du halt auch nicht weiter, kannst dich nicht informieren oder kommst nicht auf die Idee, Von daher, so groß überraschend tut mich tatsächlich diese Zahl gar nicht. Aber woran liegt das denn? Also welche Gründe gibt es denn dafür, dass Menschen eine weniger ausgeprägte oder unterschiedlich ausgeprägte Gesundheitskompetenz haben?
Es gibt ein ganzes Sammelsurium von sogenannten Determinanten, also Ursachen, die dafür zuständig sein können, dass man eine geringere Gesundheitskompetenz hat. Und wenn ich gering oder niedrig sage, ist das auch nicht despektierlich gemeint, weil es betrifft alle möglichen Leute aus der Gesellschaft. Da gibt es wenige Ausnahmen, aber es kann an verschiedenen Dingen liegen, die wir auch benennen müssen, ohne despektierlich zu sein. Einmal ist es Bildung. Dann ist es auch eine Frage von Einkommen oder Wohlstand, also soziale Herkunft. Hört sich jetzt erstmal blöd an, aber ist so und gibt es auch Untersuchungen zu. Sprachkenntnisse, Klassiker, ne? Was ja auch ein bisschen mit Bildung zusammenhängt, kann aber auch zutreffen, wenn wir jetzt gerade über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, die unter Umständen noch nicht ein voll ausgebildetes deutsches Sprachvermögen haben und auch ethnische Zugehörigkeit. Das ist so der direkte Punkt im Hinblick auf mögliche Ursachen. Aber es geht dann auch noch weiter im Hinblick auf, wo man unter Umständen wohnt, welchen Zugang man hat, wie das soziale Umfeld ist, was dann halt auch mit der Fähigkeit beziehungsweise eben auch mit der Motivation zu tun hat, ne? Sich um irgendetwas zu kümmern oder auch nicht. Also da gibt es vielfältige Ursachen. Wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, über wen sprechen wir hier, dann haben wir schon einmal eben gesagt, klar, die Deutschkenntnisse, dann sprechen wir unter Umständen Communities mit bestimmten ethnischen Hintergrund. Dann sprechen wir auch über Altersgruppen, also ältere Menschen oder entsprechend jüngere. Also da gibt es eben die verschiedensten Ursachen, woran es liegen könnte.
Ja, Sprache finde ich das als natürlich auch sehr naheliegend. Ich finde auch grundsätzlich werden, also wie ein Beipackzettel, ist einfach wahnsinnig kompliziert geschrieben. Auch diese Einschätzung, was da alles drinsteht als Pharmaunternehmen, musst du halt einfach alles aufführen, damit du abgesichert bist mit Nebenwirkungen. Aber ich hatte das schon so oft in meinem Umfeld, ich glaube, darüber haben wir auch schon in einer Podcast-Folge gesprochen, dass uns dann irgendwie beim Weihnachtsessen noch kurz mal irgendwie eine Medikamentenverpackung rübergereicht wird. So, kannst du bitte mal drauf gucken, was bedeutet das denn eigentlich? Da steht man da und denkt so, boah, kein Wunder, dass das kein Mensch versteht, weil sogar mit unserem Hintergrundwissen ist es manchmal ein bisschen schwierig, das alles auseinander zu vermischen.
Ja. Und also wie gesagt, das ist jetzt keine Mutmaßung, was wir hier erzählen, sondern es gibt Untersuchungen, auch relativ aktuelle, aber die letzte, auf die wir uns hauptsächlich beziehen, ist von 2021, also auch noch gar nicht so lange her. Wenn man jetzt die Gruppen betrachtet, die eine unzureichende oder problematische Gesundheitskompetenz haben, dann sind darunter 80% der Leute mit einem niedrigeren Bildungsniveau, 72% mit einem geringeren sozialen Status, 65% mit einem höheren Alter und 63% mit Migrationshintergrund. Also das sind, wenn man eben so will, große Gruppen, obwohl es letzten Endes immer sehr individuell ist. Aber wenn man mal versucht, jetzt es nicht zu pauschalisieren, aber in größere Gruppen zu unterteilen, dann liegt es eben daran. Und man hat auch geschaut, wo sind die Haupthürden? Und 75% haben die größten Schwierigkeiten, damit die Gesundheitsinformationen zu bewerten. Also die einzuordnen für sich und was es bedeutet.
Wenn wir uns jetzt unsere Arbeit anschauen, natürlich möchten wir auch dafür sorgen, gerade in der Patientenkommunikation, dass wir auch für Menschen mit einem geringen Gesundheitskompetenz dann auch eben erreichen oder die Informationen eben so anbieten können, wie sie auch das verstehen und damit umgehen können und es einordnen können. Was können wir denn konkret tun? Hast du vielleicht auch konkrete Beispiele aus der Vergangenheit, die wir schon umgesetzt haben, die in die Richtung gehen?
Unsere Expertise ist ja die Kommunikation. Wir haben uns dann eben überlegt, mal rückschauend, wo haben wir denn unter Umständen eben auch Lücken, weil wir sind ja diejenigen, die die Information bereitstellen und immer an die Zielgruppen spielen. Und haben dann eigentlich gedacht, oh hoppla, bei unserer jetzigen Arbeit ist es schon so, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir schon unterscheiden, wenn wir kommunizieren, ob wir an einen Kardiologen kommunizieren oder ob wir an einen Allgemeinmediziner oder ob wir an eine Pflegekraft kommunizieren. Also unterschiedlich aufbereiten, unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Sprachstile etc. pp. Das machen wir auch schon immer. Wenn wir aber sozusagen an Patienten kommunizieren oder ganz und gar eine Awareness-Kampagne für die allgemeine Öffentlichkeit machen, unterscheiden wir eigentlich gar nicht. Ist auch verständlich, weil wir sozusagen eben den größten allgemeinen Reach erstmal haben wollen, also die größte mögliche Gruppe erreichen wollen, ist ja auch vollkommen legitim. Aber haben uns dann gesagt, eigentlich ist es nicht verwunderlich, wenn dann viele Gruppen, Communities oder Parteien da dann in Anführungszeichen hinten runterfallen, die es nicht zu 100% verstehen, so wie wir es gerne hätten. Und dann haben wir uns überlegt, welche Felder bedingen denn, dass da Lücken entstanden sind, die wir halt mit Kommunikation auch eben beeinflussen können. Also logischerweise können wir jetzt nicht hergehen und, ich sage jetzt mal plastisch, das Bildungssystem ändern. Na, da gibt's ja auch schon Bemühungen, die ich auch eben unterstütze. Zum Beispiel eigentlich gehört in die Schule auch eine Unterrichtseinheit über digitale Informationen zum Beispiel oder wie man auch mit den Informationen im Netz umgeht, sprich Fake News, wie kann man das rausfinden etc. Es könnte aber auch eben dazugehören, dass man, und ob es dann, keine Ahnung, im Rahmen von Biologieunterricht ist, Gesundheitskompetenz auch schon bei den Heranwachsenden hinbringt, also dass man aufklärt entsprechend. Das können wir nicht beeinflussen in dem Sinne. Wenn wir jetzt von Kommunikationsexperten-Sicht aus drauf gucken, haben wir drei, ich sage jetzt mal, Säulen identifiziert, wo wir sagen, die sollten wir betrachten. Die erste Säule ist eigentlich die, die auf der Hand liegt, Sprache und wie wir Informationen aufbereiten. Wenn wir in medizinischem Latein kommunizieren, versteht es wahrscheinlich keiner. Wenn wir aber bisher, haben wir es ja auch immer übersetzt in eine, in Anführungszeichen, Standardsprache. Aber wir können logischerweise die Informationen auch in einfache Sprache übersetzen. Da gibt es ja auch schon einige Beispiele in einfache Sprache übersetzen und die Informationen auch so aufbereiten, wie es für bestimmte Zielgruppen am allerbesten erfassbar ist. Ein Beispiel, was, glaube ich, sehr eindeutig und einprägsam ist, ist im Hinblick auf, wenn wir jetzt mal an Kinder denken. Logischerweise, durch das Alter, Kinderbildung, Gesundheitskompetenz kann nicht viel da sein. Ne? Also es ist jetzt ein Extrembeispiel. Kann jetzt halt nicht viel da sein. Und dann hatten wir in der Vergangenheit schon mal eben die Aufgabe auch, wie erklären wir Kindern von Müttern, die Migräne haben, also starke Migräneanfälle, wo die sich, keine Ahnung, von heute auf morgen einen Tag in ein dunkles Zimmer legen müssen. Wie erklären wir den Kindern, dass die Mama halt da eine Erkrankung hat und halt nicht mit denen spielen kann und woran das liegt? Und sind dann hergegangen und haben jetzt, logischerweise, weil es Kinder waren, keinen normale Informationen rausgegeben, sondern haben in Anführungszeichen eben ein Bilderbuch gemacht. Mama Löwe hat Migräne, wo wir das kindgerecht eben erzählt haben. Und auch in einem Bilderbuch, also auch das Design, wie wir die Informationen eben gestalten, spielt ja auch eine große Rolle. Und das ist die erste Säule. Und da ist es eigentlich sehr logisch und eingänglich an Kinders eben anders kommunizieren müssen als an Ältere, dass wir anders kommunizieren müssen an Leute, die Deutsch jetzt nicht als Muttersprache haben, die verschiedene Sprachlevel haben, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen auch, dass wir bei Kindern, aber auch bei älteren Personen auch mehr die Informationen im Gehirn verankern können, wenn wir viel mit Bildern arbeiten oder audiovisuell. Also das ist eben diese Säule im auf Sprache und die Aufbereitung der Information.
Was ist denn so eigentlich das Standard-Sprachniveau für Informationen, wenn wir jetzt ohne Berücksichtigung von unterschiedlichen Gesundheitskompetenzen machen? Was würden wir denn da ansetzen?
Ja, es ist bisschen schwer eben einzuordnen, weil es gibt auch spezifische Sprachlevel, die eben definiert sind. Aber das ist auch immer eben so ein bisschen schwammig. Aber im Hinblick auf eine einfachere Sprache ist im Prinzip wenige Fremdwörter, kurze Sätze, eine eher bildliche Sprache, eben so, dass man Zusammenhänge entsprechend auch Bild im Kopf eben erzeugen kann. Und bisher war es, denken wir, so ein mittleres Sprachniveau, womit wir kommuniziert haben. Weil, wie gesagt, das Ziel ist ja, möglichst viele Leute zu erreichen. Und es ist halt eben auch so, dass du auch, wenn du jetzt ein höheres Sprachniveau hast, ist es für dich unter Umständen eben auch ermüdend, wenn du Informationen bekommst auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Sprachniveau. Weil du bist es nicht gewohnt, das ist auch eben ermüdend und umgekehrt logischerweise eben genauso. Also eben da müssen wir eben viele Anpassungen treffen sozusagen. Aber Sprache ist nicht das Einzige, sondern der zweite Punkt, was wir uns überlegt haben, und da kommen wir jetzt eben auch auf die Communities im Hinblick auf eben ethnische Hintergründe. Wir haben uns eben auch überlegt, weil wir da auch eben entsprechende Beispiele haben, sprechen wir denn immer in dem richtigen kulturellen Kontext? Wenn wir unterschiedliche Erkrankungen haben, ist es eigentlich auch auf der Hand liegend, dass je nach Kulturkreis unterschiedliche Erkrankungen unter Umständen mit anderen Tabus behaftet sind. Dass wir auch andere Einstellungen zu entsprechenden Erkrankungen haben. Oder im klassischen deutschen Familiendurchschnitt heißt es immer, der Gesundheitsmanager der Familie ist die Frau. Jetzt gibt es halt aber auch Familien von eben ethnischen Herkunft, wo die Familienstruktur eher patriarchalisch ausgerichtet ist. Und da stellt sich halt eben die Frage, wenn wir Frauen ansprechen, kommt das bei den Familien überhaupt an? Oder müssen wir da dann die Männer ansprechen oder wen auch immer, auch wenn es um andere Belange geht? Und auch in dem, was wir kommunizieren, wen wir mit nutzen in der Kommunikation, geht es dann logischerweise eben auch um Communities, weil wir ja in dem kulturellen Background auch sein müssen. Und da haben Kolleginnen und Kollegen auch ein Projekt gehabt, wo es eben um eine Erkrankung ging, die spezifisch türkischstämmige und eben arabischstämmige Menschen eben betrifft. Und da haben wir dann so gezielt auch das kulturelle Einbinden genutzt, dass wir in Communities auch reingegangen sind, auch in entsprechende, ich sage jetzt mal, Viertel in Großstädten, wo diese Communities hauptsächlich eben gewohnt haben, und haben da direkt eben die Informationen eben auch gestreut und haben auch Identifikationspersonen genutzt, die auch in diesen Communities angesehen waren, die jetzt, wenn man mal so einen allgemeinen Bevölkerungsdurchschnitt genommen hätte, da nicht vorgekommen wären. Und es gibt sehr interessante Untersuchungen auch aus UK, die ja eine große indische Community haben. Und da haben sie auch mal eben Untersuchungen gemacht über irgendeine Erkrankung. Und dann haben die eben entsprechenden Leute aus der indischen Community gesagt, sie haben gedacht, sie wären da gar nicht betroffen, weil sie im Fernsehen immer entsprechende Durchschnittsbriten und Britinnen gesehen haben, ne, und jetzt kein Widerspiegeln von ihrer Community. Das ist zwar krass, aber ist halt so.
Verständlich, weil ich würde mich damit dann nicht identifizieren, aber ja.
Solche Dinge muss man bedenken, weil wir sagen ja auch schon seit langem, damit eine Information eben auch entsprechend ankommt, muss sie kulturell eingebettet sein. Und hier müssen wir halt auch eben die unterschiedlichen Kulturen bedenken. Das ist die zweite Säule, die wir besprochen und entdeckt haben. Und dann gibt es noch eine dritte, die eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eben auch logisch ist, nämlich unabhängig von jetzt Bildung, ethnischer Herkunft, was auch immer, ist ja auch eben die Frage, in welchem, in Anführungszeichen, emotionalen, rationalen Zustand befindet sich die Person gerade, für die ich Informationen bereitstelle. Klassisches Beispiel, auch extrem, eben damit man es besser nachvollziehen kann, was wir meinen. Wenn ich gerade beim Arzt war und habe eine Diagnose von einer schweren chronischen Erkrankung bekommen, bin ich logischerweise allein mental und auch emotional nicht in der Lage, irgendwelche Informationen zu verarbeiten. Das ist ja auch eben der Klassiker, dass man weiß, wenn Leute eine Diagnose bekommen haben, die also schwerwiegend ist, und man die hinterher fragt, was hat der Arzt überhaupt gesagt? Ich habe keine Ahnung. Er hat mir nur gesagt, XY. In dem Moment hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, eben Dinge aufzufassen, versus einem Patienten oder einer Patientin, die unter Umständen schon 2 Jahre mit einer chronischen Erkrankung leben. Die haben bestimmte Erfahrungen schon, also die haben eine ganz andere Möglichkeit, das auch emotional aufzunehmen. Das heißt, wir müssen hier schauen, in welcher emotionalen Verfassung oder andersrum, welche emotionale Bedürfnisse haben die Patienten gerade, für die wir die Information eben bereitstellen, beziehungsweise wir müssen unterschiedliche Informationspakete in unterschiedlicher Art und Weise auch an die entsprechenden Gruppen heranbringen. Das können wir als Kommunikatoren mit dem Instrument Kommunikation beeinflussen.
Aber was mir jetzt gerade so kommt, gerade bei der emotionalen Verfassung, wenn ich so eine Diagnose erstmal bekomme und schockiert bin, also es kommt ja immer auf Personentypen an, und ich würde jetzt nicht direkt zu Dr. Google greifen, weil ich weiß, dass da die wildesten Sachen rauskommen würden und vielleicht erstmal sagen würde, lieber nicht gucken, bevor mich das noch mehr verwirrt. Aber es ist eigentlich auch eine relativ normale Reaktion, einfach mal reinzuschreiben, Erkrankung XY. Und da ist es aber dann, auch wenn wir beispielsweise für in irgendeiner Indikation, wo wir tätig sind und entsprechendes Material auch zur Verfügung stellen für die verschiedenen Phasen der Erkrankung, muss ich erstmal auf diese Informationen kommen, oder? Und da spielt ja dann auch meine digitale Kompetenz ein bisschen mit rein. Ich muss ja erstmal identifizieren können, wo ich seriöse Informationen finde.
Ja, hier geht es dann eben um die Fähigkeit, diese Informationen zu erlangen. Das liegt auch in unserem, ich würde mal sagen, Wirkungskreis. Aber jetzt nicht direkt mit dem Instrument Kommunikation. Hier machen aber eben interessanterweise unsere spanischen Kollegen haben hier ein Programm, das sich spezifisch an eben Seniorinnen und Senioren richtet, wo die kooperieren mit eben Bildungsinstituten und sonstigem, wo die Kurse oder so Sessions anbieten den Seniorinnen und Senioren, wo die denen zeigen, wie man digital die entsprechenden Informationen findet, wie man die bewerten kann, wie man schauen kann, ob die zutreffen. Also das ist auch eben eine Möglichkeit, die wir auch in unsere Programme aufnehmen können, die jetzt aber nicht direkt mit dem Instrument Kommunikation zu tun haben.
Ja, also am Ende des Tages greift das sowieso alles ineinander, aber es hat ja dann eben unterschiedliche Zielsetzungen.
Als wir uns am Anfang damit befasst haben, weil es auch so viele Ursachen gibt sozusagen, sind wir erschlagen worden. Wir können nicht alles bearbeiten und wahrscheinlich nicht allen gerecht werden. Deshalb wollen wir uns fokussieren und jede Lücke, die wir schließen können, auch wenn es nur eine kleine ist, hilft am Ende. Und das ist halt entsprechend unser Ziel.
Zusammengefasst heißt es also, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Projekt, sehr wichtig, das Thema anzugehen, weil allein die Zahlen, also Sterblichkeit etc., Krankenhausaufenthalte, zeigen, dass es ja da doch Probleme gibt, wenn man halt eben die Gesundheitskompetenz nicht so ausgeprägt hat, wie das sein könnte. Ist gut für Unternehmen, aber alle müssen natürlich auch mitziehen, Betroffene, Ärzte, ja, und alle Beteiligten im Gesundheitssystem, damit es funktioniert.
Ja. Und wenn man jetzt eben auch nochmal überlegt, hat jedes Unternehmen auch Interesse dran, weil wenn ich eine Therapie habe, die super wirkt, ja, unter den entsprechenden Umständen, aber durch mangelnde Gesundheitskompetenz die Therapie in der realen Welt nicht funktioniert, da habe ich ja auch nichts davon. Ich will ja, dass eben funktioniert so gut wie möglich. Von daher gesehen haben da eben eigentlich alle Parteien eben auch Interesse dran.
Aber damit kommen wir jetzt zu unserem Outro-Format. Eine Frage, drei Antworten. Ich muss zugeben, ich war diesmal sehr unkreativ, weil ich mir sehr schwer damit getan habe, was für eine Frage kann ich zur Gesundheitskompetenz stellen, weil wir eigentlich schon ziemlich gut gebildet sind, was das Thema angeht, allein durch den Job. Deswegen habe ich was anderes genommen, weil ich drüber nachgedacht habe, naja, wir verbringen ziemlich viel Zeit im Büro, sei das jetzt im Homeoffice oder wie du zum Beispiel jetzt für diese Folge auch im Office. Und jeder hat vielleicht mal so ein paar Gadgets oder irgendwas, was im Büro nicht fehlen darf. Hast du denn sowas? Und wenn ja, was ist das?
Also direkt bürobedingt ist es zwingend eine Maus und Headset. Weil allen Ernstes, ich habe sogar eine Travel-Maus, also so eine kleine. Ich hasse es mit dem Pad da, mit dem Doppelklick auf dem Pad und sonst was. Da brauche ich eben doppelt so lang, deshalb hasse ich das, deshalb brauche ich eine kleine Maus. Und ansonsten, was ich im Büro auch brauche, ist ein paar Pflanzen und ein paar Bilder an der Wand.
Ja, stimmt. Du hast ja deinen Hintergrund bei dem Flugzeug, oder? Ist es ein Flugzeug, was da ist?
Weil es gibt ja auch, ja genau. Ja, das ist die Nase von einem Jumbo. Also, weil es gibt ja eben auch Kolleginnen und Kollegen, die es halt eben sehr steril und eben clean brauchen. Für mich ist das nichts. Und bei dir?
Also im Büro ist es dadurch, dass wir ja eigentlich Flexdesk-Policy haben und unsere Sachen nicht da stehen lassen, ist es relativ steril, wenn wir gerade nicht da sind. Aber ich würde behaupten, an meinem Plätzchen, wo ich immer sitze, ist kreativer Chaos. Also meine Sachen liegen immer überall. Aber was mir tatsächlich wichtig ist, dass ich ein Fenster in der Nähe habe. Einfach weil ich das brauche, dass ich mal rausgucken kann. Auch hier im Homeoffice sitze ich direkt neben dem Fenster, damit ich mal kurz beim Nachdenken rausgucken kann. Oder bei uns, wir haben ja so einen schönen Ausblick auf den Main. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, das stimmt, weil es gibt ja auch eben Büros mit rein so Innenbüros, ne, wo du kein Fenster hast. Nee, das könnte ich auch nicht. Aber wo kriegen wir jetzt unsere dritte Antwort her? Du hast gesagt, eine Frage, drei Antworten.
Ach so. Ja, du hast ja zwei Sachen gesagt.
Ja, okay.
Und ich habe auch zwei Sachen gesagt, ja.
Ja, okay.
Sehr gut, dann vielen Dank, dass du uns ein bisschen über Gesundheitskompetenz erzählt hast. Ich glaube, das war alles sehr, sehr spannend und wie gesagt, wir gucken, wo die Reise hingeht und können ja dann nächstes Jahr nochmal darüber sprechen.
Richtig, wir sind auch ganz gespannt und freuen uns drauf.
In diesem Sinne, noch einen schönen Nachmittag.
Wünsche ich dir und euch auch. Bis dann.
Tschüss.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.